Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich wirklich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast im Podcast ist eine echte Powerfrau. Und ich muss zugeben, ich habe überlegt sehr lange, ob ich diesen Begriff jetzt wirklich verwende, ob der ein bisschen abgegriffen klingt. Und habe ich gesagt, nee, der passt meines Erachtens für meine heutige Gesprächspartnerin wirklich perfekt. Denn sie hat wirklich jede Menge Power und das werden Sie bestimmt in unserem Gespräch gleich merken. Und Power ist schließlich was, das wir ja alle brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, oder? Ulrike Eichhorn kommt aus dem schönen Österreich. Sie ist Beraterin, ist in der strategischen Wirtschaftsberatung seit mehr als 20 Jahren unterwegs. Sie ist Trainerin, Autorin und sie unterstützt Menschen und Organisationen vor allem darin, aber nicht nur darin, vor allem darin, Frauen als Kunden zu gewinnen. Aber davon erzählt sie Ihnen später noch viel mehr. Liebe Ulrike, erstmal ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, ich freue mich auch riesig, liebe Claudia. Danke für die Einladung und ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen. Verblüff mich, irritiere mich und ich werde dann schauen, was mir alles dazu einfällt.
Okay, also ich gebe mir größte Mühe. Du, fangen wir erstmal an. Also wenn man so deine Vita liest, also zum Beispiel bei dir auch auf der Homepage, da gibt es ja jede Menge zu berichten. Also Qualitätsmanagerin, Lead-Autorin, Beraterin, habe ich schon gesagt, in der strategischen Wirtschaftsberatung, Coach, Trainerin, Autorin. Du hast es ja sogar geschafft, als erste Österreicherin und dritte Frau im deutschsprachigen Raum die höchste internationale Speaker-Auszeichnung zu erhalten. Sag mal, würdest du sagen, dass in Anspielung auf den Titel dieses Podcasts so dein bisheriger Werdegang eine Success-Journey war bzw. ist?
Ja, wenn du es jetzt so direkt ansprichst, dann kann ich das kaum verneinen. Wenn man selber praktisch so Teil dieser Journey ist, dann empfinde ich es gar nicht so rückblickend, ja. Aber wenn man so mittendrin ist, dann denke ich, ja, eines geht ins andere über, offen für Neues, offen für Chancen, die sich bieten und dann auch zuzugreifen, das dürfte mir irgendwie auch in die Wiege gelegt sein. So gesehen ist einfach auch vieles passiert. Natürlich war auch einiges davon geplant, aber in den letzten ja, über 50 Jahren meines Lebens würde ich jetzt schon sagen, da war schon vieles an Zielen dabei.
Wie wichtig sind denn für dich Ziele im Leben oder dieses generelle Ziel im Leben zu haben?
Wenn ich jetzt da ganz ein großes Stück zurückgehen darf, auch in meine Jugend, dann war ich schon immer sehr zielorientiert. Also ich habe mir etwas vorgenommen, ob das jetzt schulische Leistungen waren oder irgendetwas auch als Kind zu bauen oder zu entdecken, dann habe ich mir das vorgenommen und habe es dann auch durchgezogen. Ich glaube, da bin ich auch sehr von meinem Vater geprägt. Der geht das an und zieht es durch. Jetzt nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber schon sehr strategisch, um dieses Wort jetzt gleich einmal zu verwenden, das ich in meiner Kindheit und Jugend natürlich nie so verwendet hätte. Aber das zieht sich dann schon wie ein roter Faden, dass ich mir immer wieder etwas vorgenommen habe, ob jetzt beruflich oder privat, und das auch dann wirklich durchgezogen habe, aber gleichzeitig auch mich dann von anderen Zielen verabschiedet habe, weil alles auf einmal geht nicht. Und ich glaube, das ist auch ein großer oder ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht alles auf einmal geht. Also wir tanzen ja in unserem Leben auf so vielen Hochzeiten und da auch schon abzuwägen, was passt jetzt davon für mich oder was lasse ich auch los, auch wenn es etwas schmerzhaft ist, aber alles auf einmal geht nicht. Diese Säuberungsaktion, wenn ich das so nennen darf, damit diese Klarheit kommt, würde ich jetzt schon rückblickend gesehen und auch in meinem Tun im Jetzt als immer sehr wertvoll sehen.
Das hast du ja schon gesagt, so ein bisschen loslassen oder wie so eine Art inneren Hausputz irgendwo auch sich ja, selbst genau. Zugestehen. Ja, du hast schon gesagt, es geht eben nicht alles. Aber ich, dann würde ich es umdrehen. Aber einiges geht und vielleicht auch manchmal viel mehr, als Menschen irgendwo wahrhaben wollen, oder? Kann man ja auch umdrehen.
Das auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber so sinngemäß, wir denken immer, dass wir in kürzer Zeit viel mehr schaffen können und sind dann enttäuscht und muten uns aber auf lange Sicht dann oft zu wenig zu, wo noch viel mehr möglich wäre. Also wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre anschaue und mir jemand vor 25 Jahren gesagt hätte, ich bin jetzt da, wo ich jetzt bin, hätte ich gesagt, never ever. Ich denke, dass es eben ganz wichtig ist, auch immer wieder auch in sich hineinzuhören. Wir haben zumindest im Moment nur ein Leben und es geht nicht darum, auch anderen hier nachzueifern oder das und das und das und das auch noch zu haben zu wollen, sondern auch immer wieder ein Stück weg aus diesem Film auszusteigen und zu spüren, was ist mir denn wichtig? Wo fühle ich mich auch wohl, wo fühle ich mich eigentlich, welches triggert mich jetzt wirklich an und wo möchte ich jetzt auch mit aller Kraft hingehen, weil nur dann ist es auch etwas, was mich selber fasziniert und wo ich dann mein Hirn, meine Gedanken, mein Handeln und Tun auch in diese Richtung bringe.
Das ist spannend, was du jetzt gerade sagst. Also mir fällt jetzt das Gespräch mit mehreren Menschen, so gerade im Coaching ein. Vielleicht braucht es manchmal auch, also das ist natürlich individuell verschieden, aber auch ein bisschen Mut, oder?
Absolut, absolut, ja. Also dieser Schritt ins Risiko braucht immer Mut. Und das ist auch unterschiedlich pro Person, was für den einen schon ein hochriskanter Schritt ist, nimmt der andere lässig locker mit. Dafür gibt es auch umgekehrt dann Situationen, wo der eine sagt, das ist eigentlich gar nicht so aufwendig und der andere sagt, da muss ich aber schon all meinen Mut zusammennehmen, um diesen Schritt zu gehen. Aber es geht nicht ohne. Also immer etwas Neues zu tun, ist einmal ein Schritt ins Risiko und wir wissen nicht, was hinterher herauskommt. Nur wenn wir nicht gehen, dann gehen wir eigentlich einen Schritt zurück.
Absolut. Und ich denke, vielleicht ist es nicht nur Mut, sondern auch die Erlaubnis, sich zu geben, loszulegen. Also ich habe das oft in Gesprächen, gerade wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die etwas verändern wollen, aber in diesen Veränderungsmodus alleine nicht reinkommen, auch sich wirklich die Erlaubnis zu geben, loszugehen. Also dieses, darf ich das? Darf ich überhaupt meine Nase aus meiner eigenen Komfortzone mal rauszustecken, sich diese Erlaubnis doch zu geben, oder?
Ja, da bin ich durchaus bei dir, erlebe ich im Coaching auch immer wieder ähnlich, wobei da bei dieser Erlaubnis spontan auch das Umfeld mit hereinholen würde. Ich habe das selber auch immer wieder erlebt, nachdem ich auch ein sehr visionärer Mensch bin und mir da eigentlich in vielen Bereichen keine Schranken auferlege und wenn ich dann auch irgendwas Verrücktes oder Großes angestrebt habe, dass dann schon auch so warnende Stimmen im Umfeld gibt. Ach, zumindest früher war es so, sei doch nicht so unzufrieden, brauchst es auch noch, willst du das unbedingt noch? Ich weiß, wie ich dann zum Beispiel mit 37 wieder angefangen habe zu studieren und dann habe ich auch, was, das tust du dir jetzt noch an? Und ich war also völlig konsterniert über solche Aussagen, weil ich mir dachte, puh, ich bin jetzt am Ende des ersten Drittels meines Lebens und wenn nicht jetzt, wann dann?
Genau.
Also ich denke, es ist in dieser Phase braucht es nicht nur den Mut und auch die Erlaubnis, wenn ich dich zitiere, diesen Schritt zu gehen, sondern auch den Mut zu haben, wenn andere dagegen reden oder dann sagen, nein, mach das lieber nicht, das bist nicht
du. Ja.
Dann zu sagen, okay, das spüre ich aber jetzt, das will ich jetzt und das probiere ich aus und nicht aufgrund von vielen anderen Stimmen und Zurufern, die vielleicht gerade deswegen zurufen, weil sie sich selber nicht trauen, darauf zu hören. Und das finde ich dann einfach schade, weil es steckt so viel Potenzial in jedem von uns drinnen und diese Entdeckungsreise ist einfach so spannend.
Weißt du, wie ich diese Menschen nenne, von denen du gerade eben erzählst?
Nein.
Zielpiraten. Also Zielpiraten, so Menschen, die quasi von rechts, von links irgendwo aus dem Nebel auftauchen und ungefragt das kommentieren, was man gerade macht. Wie du sagst, eben mit Ende 30 vielleicht noch studieren oder sich, keine Ahnung, mit Ende 40 selbstständig machen oder. Ne? Menschen, die sich selber es vielleicht nicht trauen oder irgendwelche inneren Glaubenssätze haben und sagen, nee, also Mensch, das kannst du nicht. Es gibt ja auch so Menschen, finde ich, die, also Zielpiraten, haben ja auch gerne das Hobby, dass sie andere Menschen klein halten wollen. Ja, also wenn klar. Ich selber schon nicht geschafft habe, dann darf das mein Umfeld auch nicht. Mhm. Und das meinte ich auch mit, sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, jo, das ist manchmal auch, man kriegt halt, gerade wenn man was Neues macht, und nicht immer unbedingt irgendwo ein Schulterklopfen von dem gesamten Umfeld. Meine eigene Erfahrung ist sogar, da ist wesentlich weniger Schulterklopfen, als man sich vielleicht wünschen würde. Und gerade dann, denke ich, wenn man das durchzieht, merkt man vielleicht, dass die Schritte gar nicht so risikobehaftet waren im Nachhinein, wie es sich im ersten Moment vielleicht angefühlt hat.
Ja, das kann durchaus sein, was meine Erfahrung auch ist, was hilft, sich auch mit Menschen zu umgeben, die ähnlich zielorientiert und mutig sind. Das muss jetzt auch nicht im gleichen Feld sein. Das kann durchaus in einem anderen Bereich sein. Aber wenn ich jetzt, es ist ein Unterschied, ob ich zögerliche Menschen in meinem Umfeld habe oder ob ich Menschen habe, die sagen, ja, jetzt probieren wir das einfach einmal aus. Und wenn es nicht klappt, okay, shit happens, what shells, ja. Es geht ja da, was ist denn so der größtmögliche Super-GAU, der passieren kann? Es ist in den meisten Fällen was Kleines, ja. Ja. Vielleicht, dass du mal auch Geld verlierst. Ja, ich glaube, jeder in unserer Branche oder jeder, der zielorientiert ist, hat auch Lehrgeld bezahlt, ob jetzt finanziell oder zeitmäßig oder was auch immer. Oder in Beziehungen. Aber Mut, Ziele anzugehen, heißt auch, mit den Konsequenzen umgehen zu können. Und so, das ist für mich ohne ein untrennbares Doppel.
Weißt du was, wenn ich so irgendwie eine Idee habe so und der innere Kritiker zuschlägt und vielleicht gar nicht das Umfeld von außen, aber so von innen her, wo ich so das Gefühl habe, ich halte mich gerade selber zurück, weißt du, was ich dann mache? Ich stelle mir vor, dass ich quasi so, so Berater hier bei mir im Büro sitzen habe, und zwar Menschen, die jetzt nicht aus der Beratung kommen, sondern Menschen, die, auch wenn ich sie noch nie getroffen habe, ein mit Sicherheit anderes Mindset haben und sehr, sehr viel mutiger noch als ich sind, bestimmte Entscheidungen zu treffen und neue Wege zu gehen. Also für mich ist so jemand, das weiß der Gute selber gar nicht, aber wenn er wüsste, wie oft Richard Branson hier bei mir im Büro schon saß, ich habe so zwei wunderbare große Coaching-Ledersessel und er dort saß und mir zugehört hat, wenn ich irgendwo mit mir gehadert habe und gedacht habe, oh, kann ich das machen und dieses tun und einfach so vielleicht auch mal die Perspektive wechseln, wie andere Menschen. Also wer ist noch so in meinem persönlichen Beraterteam, Elon Musk ist natürlich auch mit dabei, aber auch andere Menschen müssen gar nicht so die Personen sein, von denen man irgendwie viel liest. Aber vielleicht auch überlegen, wie würde so jemand anders mit so einem ganz anderen Mindset die Idee betrachten. Nicht nur das eigene Umfeld, sondern jemand, der vielleicht sogar noch ein Ticken mutiger ist oder ein Mensch, er oder sie, die schon da sind und den Weg gegangen sind, den ich selber gehen möchte. Also es hilft mir persönlich sehr.
Also diese Herren saßen bei mir noch nicht im Coaching oder im Büro. Ich habe echte, also es sind auch Menschen aus Fleisch und Blut, aber Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld und mir das auch die letzten so 10, 15, 20 Jahre aufgebaut oder wobei die sind auch dann, diese Begegnungen sind dann auch passiert und die schätze ich auch sehr wechselweise, weil wir uns einfach auch so gegenseitig nach oben justieren, jeder in seinem anderen Feld und da auch durchaus ehrliche Sparring-Partner sind und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, sich mit Menschen auch zu umgeben, die mutig und zielorientiert sind, die Verantwortung für ihre Entscheidungen und Aktivitäten auch übernehmen, die, wenn es einmal nicht so klappt, auch dazu stehen können, die aber auch kritisch Feedback geben können, um halt noch einmal einen Blick von außen hereinzugeben. Und das ist natürlich sehr wertvoll, weil selber ist man in seinem eigenen Film und da sind solche Menschen, also ich persönlich schätze das eben sehr, unglaublich wertvoll, weil sie doch immer wieder auch Umwege reduzieren, die ich vielleicht sonst gegangen wäre.
Das ist ein guter Punkt, was du sagst, Ulrike. Also ich denke auch gerade so das Thema, sich selber ein Netzwerk aufzubauen. Ich denke, das muss ja nicht immer jetzt im näheren privaten Umfeld nur sein, also Familie, Freunde. Das können ja auch einfach nette Menschen sein, die, ja, die so, du hast das schon gesagt, zielorientiert sind, erfolgsorientiert, und die dann einem vor allen Dingen ehrliches Feedback geben, was aber auf der anderen Seite auch bedeutet, ich muss erstmal um Feedback auch bitten können, da kann auch nicht jeder, und auch Feedback auch mal aushalten können. Das Heißt, wenn andere mir nicht auf die Schulter schlagen, ja, oftmals so im Inneren vielleicht hören, dass man das Lob kriegt, sagt, Mensch, ganz tolle Idee, aber auch mal es auszuhalten, wenn jemand sagt, du, also ich glaube, du bist da auf dem absoluten Holzweg, das aushalten zu können.
Ja, klar, oder einfach auch dann entsprechende Fragen zu stellen, die einem dann neue Perspektiven öffnen und man merkt, okay, es ist jetzt gar nicht nur der Weg, es hat einen Grund, warum es mich da innerlich immer noch gesperrt hat, obwohl ich eigentlich hin wollte, und dann bekomme ich plötzlich einzelne Impulse und dann darf der Weg sich auch ein Stück weg verändern. Und erst dann, also das merke ich, wenn es plötzlich leicht wird, wenn ich plötzlich auch die Bilder dazu bekomme in meinem Hirn, dass ein Ziel sich öffnet, dass es so wirklich zu ziehen anfängt,
ja, super.
Dann merke ich, jetzt geht's, jetzt passt und jetzt kann ich auch die Etappenziele angehen und mir auch überlegen, was brauche ich dazu, damit ich dieses Ziel auch tatsächlich erreichen kann.
Sehr gut. Also das heißt ja auch, das, was du sagst, wenn ich das richtig dich verstehe, auch mal zuzulassen, dass auf diesem Weg zum Ziel, deswegen heißt der Podcast hier auch Success Journey, durchaus mal zu akzeptieren, dass der Weg eben, dass es eben keine Gerade ist, von dem aktuellen Standort hin zu dem Ziel, sondern dass es da Blockaden, vielleicht Umwege gibt, dass ich vielleicht auch was neu justieren muss und das ist ja ein bisschen so wie bei einer Bergwanderung, ne? Es gibt so Geröllpisten, da ist es schwierig, da muss man gucken, wie man Fuß für Fuß setzt und dann gibt es so Wege, da läuft es sich ganz locker flockig, du hast eben sehr schön gesagt, da zieht das Ziel ein eigentlich selbst.
Richtig, und das ist etwas, was ich persönlich bei mir sehr intensiv spüre. Ich erlebe es auch in der Strategieberatung mit meinen Kunden, wo ich auch immer sage, die sagen, ja, warum brauche ich Ziele? Ich sage, naja, es wäre nicht schlecht zu definieren, wo fährt das Unternehmensschiff hin, fahren wir in die Antarktis oder fahren wir in die Karibik? Und das sollte ich mir vorher überlegen und dann auch überlegen, welche Infrastruktur brauche ich dazu? Der Eisbrecher, mit dem kann ich in der Karibik noch fahren, mit dem schlanken Holzsegelschiff habe ich vielleicht irgendwann im Eiswasser dann ein Problem. Absolut. Und ich sollte es auch meinen Mitarbeitern kommunizieren, weil der eine freut sich, dass er zu den Pinguinen fährt und der andere sagt, es ist mir viel zu kalt, wenn ich das gewusst hätte. Mhm. Und erst wenn ich das weiß und da entsprechend die Ressourcen und die Etappenziele mir überlegt habe, selbst dann muss ich agil bleiben und flexibel und wendig, um eben auch auftauchende Untiefen oder plötzlich erforderliche Umwege oder Nachjustierungen auch tun zu können. Also diese Wachsamkeit und die Flexibilität sind schon wichtig und es gehört auch Mut dazu, wenn man dann irgendwann vielleicht einmal merkt, weil sich Lebensumstände oder was immer sich verändert haben, auch ein Ziel einmal loszulassen und auch aufzugeben.
Hm. Du hast eben so schön das Wort, also Flexibilität da jetzt reingenommen. Bei Flexibilität fällt mir natürlich, wie kann es auch anders sein, Agilität momentan, alles, jeder, selbst die Backerei, Fachverkäuferin um die Ecke, ist meine Meinung, nicht meine Meinung, mein Eindruck, muss mittlerweile anscheinend agil sein, gibt kein Buch, keinen Vortrag mehr, der ohne das auskommt. Was hat denn das deiner Meinung nach mit dem Thema Ziele zu tun? Brauchen wir andere Ziele? Müssen wir Ziele in Zukunft anders gestalten?
Jein, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die du hören möchtest, aber...
Ja, ich weiß nicht, was du hast gesagt, ich soll dir ein paar entsprechende Fragen stellen.
Ja, das ist alles gut. Also Agil und Agilität ist natürlich jetzt wieder das Schlagwort in der Managementsprache, keine Frage. Im Grunde genommen sehe ich es aber auch nicht anders, wie wir früher also von Flexibilität gesprochen haben, Flexibilität und Wachsamkeit in der Zielerreichung. Ich denke, die Welt hat sich schon aufgrund ihrer Schnelllebigkeit und der permanenten Einflüsse von außen, ich sage jetzt einmal Stichwort Kontextanalyse oder Stakeholderanalyse oder ähnliches mehr, sind Unternehmen natürlich in einem permanenten Wandel und die einzelnen Personen, die darin arbeiten und leben, natürlich genauso. Dieses Rad dreht sich immer schneller. Das heißt, ich brauche vielleicht jetzt noch mehr Flexibilität. Ich kann Ziele nicht mehr so lange im Vorhinein planen, beziehungsweise wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt in 3-5 Jahren dort sein, dann braucht es noch mehr Wachsamkeit, um eben auf diesem Weg mit den Untiefen oder mit den Einflussfaktoren besser umzugehen. Also zusammengefasst, Ziele sind meiner Ansicht nach wie vor wichtig, mhm. Auch im Hintergrund dieser ich nenne es jetzt bewusst, smarten Ziele. Das heißt jetzt nicht nur zu sagen, wann will ich dann dort sein, sondern mir schon zu überlegen, wo will ich genau hin, wie schaut das aus und wann möchte ich denn dort sein und welche Ressourcen brauche ich denn? Ob ich es jetzt smart nenne oder irgendwie anders, ist da für mich jetzt nicht so relevant, sondern relevant ist, dass ich mir darüber Gedanken mache, weil ich es oft allein nicht schaffe und ich kann mir auch selber so viel zumuten, dass es irgendwann zu viel ist. Und das heißt, die Ziele sind nach wie vor wichtig, sie zu haben, aber trotz allem sie nicht starr und unflexibel zu verfolgen, sondern einfach zu schauen, okay, was tut sich, welche neuen Aspekte fließen herein, wo muss ich zugreifen, was brauche ich, was muss ich vielleicht in der Zielerei verändern, damit ich auf dem Weg bleibe.
Wir kommen ja beide so aus der Richtung Managementberatung, auch ursprünglich, oder sind da beide ja immer noch unterwegs. Neugierige Frage so an dich, was macht das Thema dieser gefühlten Schnelllebigkeit oder der Veränderungszyklen bei deinen Kunden? Also so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wurden entsprechende organisatorische Ziele definiert, die wurden dann runterdekliniert auf die einzelnen Bereiche, auf die Teams. Auf die Individuen wurden dann entsprechend für ein Jahr vereinbart. Daran wurden Boni natürlich oder werden Boni geknüpft. Erlebst du da in deiner täglichen Beratungsarbeit so Veränderungen?
Ja, es hängt sich doch sehr viel von der Unternehmenskultur ab, wie die Mannschaft, Frauschaft, wie das Team mit diesen Veränderungen umgehen kann. Also ich erlebe es von: Wir hecheln hinterher, weil wir von einem Change-Prozess in den nächsten kommen. Wir hecheln hinterher und uns geht die Kraft aus, weil die Kommunikation und die Sinnhaftigkeit vieler Veränderungen für uns nicht mehr, nur sehr marginal, stattfindet. Auf der anderen Seite erlebe ich auch Unternehmen, wo genau das, sprich die Kommunikation und die Sinnhaftigkeit und die Wertschätzung, sprich die hohen Werte, ganz bewusst mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geteilt und gelebt werden. Mhm. Und dadurch auch diese raschen Veränderungen und die Einflüsse, mit denen leichter umgegangen werden kann. Herausfordernd erlebe ich es dann, ich habe es jetzt gerade in einem aktuellen Fall, wenn Führungskräfte, sage ich jetzt mal, vordergründig agil sind, sich agil wähnen, sich sehr kommunikativ wähnen, aber nicht offen dafür sind, das Feedback der Mannschaft auszuhalten, die das ganz anders erlebt. Und da ist dann eine große Diskrepanz, die auch sehr zu großem Frust führen kann. Und wenn da diese Feedback-Kultur nicht möglich wird oder auch Feedback nicht angenommen wird, dann macht es für die Mannschaft natürlich sehr schwierig.
Da sind wir ja eigentlich auch wieder so bei dem Thema Selbstmanagement, Selbststeuerung, ne? Also wie gehe ich auch als Führungskraft damit um? Du sagst, also wenn mir jemand Feedback gibt oder das Thema, wir müssen alle flexibler arbeiten und ich dann entsprechend von der Mannschaft das Feedback kriege, Moment mal, aber so vielleicht nicht, sondern anders, damit entsprechend wirklich auch sinnhaftig umzugehen.
Ja, weil es ist natürlich einfach, sag mir dein Feedback, aber so nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich bloß nicht nass, dann funktioniert das halt nicht. Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn sich meine Mannschaft zurückzieht und immer mehr zum Befehlsempfänger wird, weil sie sich auch gar nicht mehr trauen. Was immer wieder auch erschüttert im Unternehmen, dass sich die Mitarbeiter, auch Führungskräfte, so wenig trauen, auch für ihre eigenen Positionen aufzustehen. Andererseits erlebe ich aber auch Menschen im Vorstand. Gerade vor kurzem habe ich ein Gespräch geführt mit einem, der sehr, sehr offen ist auch für Feedback. Und ich habe dann gefragt, du, wie schaut dein Umfeld aus, dein berufliches, wie oft bekommst du noch Feedback? Und er hat gesagt, je weiter ich nach oben kam, umso geringer wird es und umso höher wird die Zahl der Ja-Sager. Und das ist dann auch wieder schade, weil sichtlich auch vielen hier der Mut fehlt, aus Angst vor Konsequenzen. Ja. Wobei ich denke, ja, wenn es jetzt ein Chef ist, der nicht bereit ist, auch kritisches Feedback anzunehmen, dann sollte ich mir im äußersten Fall überlegen, ob das noch das richtige Unternehmen für mich ist. Aber da bin ich dann schon eher auch sehr konsequent im Denken. Aber das muss auch wieder jeder sehr für sich selber entscheiden. Ich persönlich würde in so einem Umfeld nicht arbeiten wollen.
Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Ulrike, du hast so im Vorgespräch, also ich arbeite sehr viel auch mit Frauen in Führungspositionen und du hast im Vorgespräch einen Satz gesagt, Frauen legen sich selbst Stolpersteine in den Weg.
Ja, das ist ein leidiges Thema, Frauen.
Ja, weiß ich nicht. Ist es das? Also ich meine,
das war jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen gesagt. Ich habe vor vielen Jahren meine Studie durchgeführt unter Frauen im Mittleren und im Top-Management und meine provokante These war damals, dass eben Frauen sich auf dem Weg nach oben viele Stolpersteine selber vor die Füße werfen. Und ich war einfach neugierig zu sehen, ist es so oder ist es nicht. Die Idee dazu kam, weil ich in meinem Umfeld sehr viele Frauen hatte, die nur mehr gejammert haben. Und wenn mich etwas aufregt, dann ist es das ewige Jammern. Mhm. Und wenn ich dann gesagt habe, dann ändere was, dann ist es oft nicht sehr wohlwollend aufgenommen worden. Das muss ich akzeptieren, tue es auch jetzt noch, aber es geht eben sehr gegen meine eigene Grundeinstellung, weil wenn mir etwas nicht gefällt, dann überlege ich mir, warum gefällt es mir nicht, kann ich irgendwas ändern und wenn nicht, dann schaue ich, dass ich aus der Situation rauskomme, um dann eben wieder was Neues zu tun. Und es gibt halt Menschen, die jammern, aber wenn sie dann vor der Wahl stehen, was zu ändern, dann nein, lieber doch nicht. Und aus dem heraus kam es und diese Probanden, ich hatte einen Rücklauf von 93% aus der österreichischen Wirtschaftslandschaft damals, also jeder Marketier würde sich freuen. Und die Conclusio war, dass also diese Frauen diese Hypothese zigfach unterstrichen haben. Ja, Frauen werfen sich viele Stolpersteine selber vor die Füße und es kam dann ein Punkt heraus, je mehr sie an ihrer eigenen Persönlichkeit gearbeitet haben, umso mehr sind auch diese Stolpersteine weggebrochen, die eigenen, aber auch Stolpersteine, die sie vermeintlich von außen erlebt haben. Und wenn ich dann so an Begriffe denke, wie auch diese gläserne Decke, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe in meinem gesamten Berufsleben und ich war viel in Unternehmen drinnen, wo ich mehrheitlich mit Männern zu tun hatte oder teilweise ausschließlich, ich habe diese gläserne Decke bis heute nicht entdeckt. Und für mich ist das schon teilweise auch so ein bisschen ein Mythos, je öfter er bedient wird, umso stärker gewinnt dieses Thema an Wahrheit und ich neige immer noch dazu, es kritisch zu hinterfragen, weil ich denke, wenn es jemand will, dann kann ich es auch erreichen, ich muss etwas tun dafür.
Also würdest du dann sagen, wenn eine Frau das Gefühl hat, in ihrer Karriereentwicklung, dass sie an die, in Anführungszeichen, vermeintliche gläserne Decke stößt, dass es doch dann eigentlich gut wäre, erstmal selber nachzuschauen, wo man steht, was man macht und was man zu dieser Situation vielleicht nicht nur selber beigetragen hat, sondern vor allen Dingen, was man selber dabei ändern kann, also so dieses sprichwörtliche vor der eigenen Tür kehren.
Naja, auf jeden Fall, weil ich sage, das sind Faktoren, die kann ich aktiv verändern. Und jetzt immer nur auf die anderen zu warten, oder ich hatte dann auch Gespräche, der Staat ist schuld und die Firma ist schuld und der Chef ist schuld und alle sind schuld. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das alles jetzt nur auf unseren eigenen Schultern lastet, aber die eigene Persönlichkeit zu stärken, sich über die eigenen Stärken einmal tatsächlich im Klaren zu werden. Ich erlebe es ja immer wieder im Coaching, wie schwierig das ist, dass überhaupt jemand einmal das definieren kann, geschweige denn zu kommunizieren. Ja? Wenn ich nicht aufzeige, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich übersehen werde.
So ist es.
Das ist das eine und was mich auch in der letzten Zeit wirklich auch immer wieder, also ich habe sogar ein Stück weit aufregt, ist also diese Ausrichtung, muss ich so werden wie ein Mann? Ist der Mann oder die männliche Führungsstruktur, ist es das, was ich erreichen will? Ich finde dieses Ziel einfach falsch. Und mich hat vor kurzem ein Mann draufgebracht, weil er gesagt hat, er überlegt sich immer wieder, warum Frauen sich an diesem Männlichen so orientieren, wo er sagt, gerade das Unterschiedliche ist doch interessant und Frauen in Führungspositionen brauchen sich ja jetzt nicht an Männernetzwerken und ich weiß nicht was orientieren, sondern ich bin einfach ich in meiner Persönlichkeit, ich bin genauso vielfältig wie alle anderen. Ich muss jetzt nicht mir Attribute anlernen, die männerähnlich sind, sondern ich darf raus sein, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damit immer sehr, sehr gut gefahren.
Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die muss ich unbedingt loswerden. Das war in der Zeit, als ich jetzt, unsere Firma existiert jetzt seit 12 Jahren, also irgendwo davor, ich war Angestellte, Managing Consultant, namhaften Unternehmensberatung. Und das war so, das passiert ist, ich schätze mal so 2003, 4, 5, irgendwie so in der Richtung. Und vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, das war so die Zeit, da war das unheimlich hip, so Diversity-Programme in Organisationen anzulegen. Und ich hatte die Ehre, eingeladen zu werden in so einen illustren Zirkel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, um uns einen Film, der aus der Konzernzentrale kam, zum Thema Diversity in unserer Firma, anzuschauen. Und es war wirklich total irre. In diesem Film haben also alle möglichen Kollegen, international aufgestellte Firma, haben dann so Sätze in die Kamera gesprochen, warum sie das Thema Diversity und die Vielfältigkeit in der Unternehmensberatung dort, wo sie eben wo wir alle angestellt waren, so toll fanden. Und es kamen folgende Menschen zum Einsatz in diesem Diversity-Video. Es gab Frauen, es gab Menschen mit Behinderung, es gab Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund als dem, den vielleicht, weiß ich nicht, 60-70% der Kollegen hatten. Und wenn es dort Männer zur etwas beigetragen haben, dann waren die alle schwul. Also quasi den in Anführungszeichen normalen Mann, der natürlich auch zum großen Teil dort gearbeitet hat, der kam so in diesem Video gar nicht vor. Und wir haben damals sehr lang, also ich hätte jetzt heute, würde ich eher schallend lachen über so ein Video. Damals war ich eher so, dachte ich, sowas muss man irgendwie auskämpfen. Aber ich weiß noch, ich fand das unmöglich, das Thema Diversity so anzugehen, quasi, guck mal, wir gehen alle Randgruppen, die quasi kein normaler Mann sind, in Anführungszeichen, ich versuche das jetzt irgendwie so vorsichtig zu formulieren. Also für die sind wir natürlich auch ein spannender Arbeitgeber. Und um den Kreis jetzt zu schließen, ich denke auch, genau das, was du gesagt hast, man muss einfach gucken, diese andersartig, also dass wir alle divers sind, daher kommt ja das Wort Diversity. Das ist eben super in einem Business und es ist doch, muss doch total egal sein, ob man Männlein, Weiblein, groß, klein, dick, dünn. Aber wenn ich manchmal in Organisationen auch jetzt heute noch gucke, da geht noch was, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Aber ich bin nach wie vor eine Verfechterin davon, dass es auch viel an den Frauen selbst liegt. Nicht nur immer zu fordern, 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 sondern zu sagen, okay, was kann ich beitragen als Frau? Ja, warum kann ich nicht stolz drauf sein, eine Frau zu sein, mit all meinen also für mich so ein Schlüssel, glücklich zu sein, froh zu sein, frech zu sein, lebendig zu sein und den eigenen Beitrag zu leisten, egal wer da noch mit dabei ist. Also besonders Frauen sind das gebunden, umso besser. Und ich erlebe das schon, also zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, dass das auch, wenn wir das jetzt wieder spielen, zwischen Mann und Frau, bei vielen Männern einfach auch gut ankommt, weil es einmal dieses verkrampfte Frauenthema löst. Ja, das kann doch schon keiner mehr hören und viele Frauen auch schon nicht mehr, wo man denkt, oh, das ist so schwer,
genau.
Ich habe einen Vortrag beim großen Unternehmen mit 100 Führungskräften gehalten zum Thema, so gewinnen sie die stärkste Zielgruppe der Welt. Es waren 50 Frauen, 50 Männer ungefähr und auch der Vorstand war gemischt. Und es war da so viel Spaß dabei.
Weil warte mal ganz kurz, Ulrike, aber wer ist denn die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt?
Na, die Frauen.
Ja, na, die Frauen, okay.
Ja, aber das ist jetzt keine Studie von mir, sondern das sind internationale Studien, und zwar Wirtschaftsmacht im Sinne von Kaufkraft oder Kaufentscheidungen. Also 80% der Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen. Okay. Und das ist natürlich hauptsächlich auch im Konsumgüterbereich, keine Frage, aber diese Zielgruppe wird halt in vielen Fällen entweder gar nicht erkannt, und wenn sie erkannt wird, dann halt nicht wirklich prickelnd angesprochen. Ja, da haben wir immer dieses Rosa und Hellblau, und dann gibt es auch Frauenprodukte, die kein Mensch braucht, und. Also du kennst meine Postings auf welchen Social-Media-Kanälen auch immer, und da wird da teilweise übel, wo man denkt, also liebe Marketeers, fällt euch nichts anderes ein. Und ich kann diese Zielgruppe Frau, die hochpotent ist, nämlich hochpotent auch in wirtschaftlicher Sicht und immer potenter wird, schon sehr wertschätzend und achtsam ansprechen. Und im Grunde geht es ja genau darum. Da geht es nicht darum, besser gesehen zu werden oder wie auch immer, sondern einmal auf Augenhöhe und gleichwertig gesehen zu werden. Mhm. Da kann ich mir als Unternehmen schon sehr, sehr viel Know-how, nämlich strategisch gehört das aufgebaut, holen, um diese Zielgruppe wirklich auch langfristig als Kundinnen zu gewinnen.
Ich muss jetzt gerade überlegen, Frieke, du kennst den Spot, vielleicht der ist irgendwo in den Tiefen der Social-Media-Kanäle oder YouTube, sonst was, muss der irgendwo sein. Ich habe vor kurzer Zeit einen Ausschnitt aus einer alten Werbung gesehen, ich weiß gar nicht, von wann das ist, also irgendwann, als es eben, da muss es wohl schon Fernsehen gegeben haben, aber ich meine, das Ganze war schwarz-weiß, eine Werbung von einem, ich will jetzt gar nicht den Namen sagen, aber einem Backmittelhersteller, ich glaube, das ist die korrekte Bezeichnung, ich denke, wir wissen alle, wenn ich da irgendwie denke, wenn man so an die Vanilletütchen und Backpulvertütchen guckt oder so, und da stand die Frau, die den Pudding in der Küche glücklich angerührt hat, um ihren Mann glücklich zu machen. Und ich dachte, das ist schon irgendwie grell, wo wir herkommen. Und aber ich glaube auch, wo man irgendwo noch hin muss. Und genau wie du so irgendwie sagst, so, also jetzt, als ich dir eben zugehört habe, so wie spricht man auch Frauen als Zielgruppe an, dachte ich, also, ich fahre seit Jahren unheimlich gerne Cabrio und also wenn man jetzt aber so in einem Autosalon irgendwo da die Blondine quasi in einem Auto so quer über die Motorhaube sich flätzt, spricht mich das jetzt nicht so an. Also mich stört es jetzt auch nicht so riesig, aber ich fühle mich so als Zielgruppe da jetzt nicht unbedingt wertgeschätzt.
Ja, gerade die Autohäuser, die Automobilindustrie habe ich persönlich ja sehr im Fokus. Erstens habe ich ich bin auch wieder eine Umfrage gemacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu diesem Thema, wie Frauen im Autohaus behandelt werden wollen. Und das ist erschreckend, was da herauskam, wo ich mir denke, also allein meine Studie hatte einen Wert von Autos, die schlussendlich nicht gekauft wurden, von über 5,5 Millionen Euro, wo ich mir denke, also liebe Verkäufer und Verkäuferinnen, ich dachte, ihr seid provisionsbeteiligt. Und da läuft so vieles schief, inklusive eigener Erfahrungen, wo noch enormes Potenzial da ist, wenn ich das strategisch tatsächlich aufsetze. Und um mal zurückzukommen auf diesen Vortrag eben von damals, weil es mir eben darum geht, auf der einen Seite dieses Business, also die Frau als Wirtschaftskraft, als Kundin, bewusst anzunehmen und das nicht Frau, weil wenn ich jetzt in ein Unternehmen hineingehe und sage, machen wir was für Frauen, dann kommt mir ein laues Gähnen entgegen, wenn ich sage, wir können ihren Kundenstamm verfünffachen, dann fangen sie schon an, aufmerksam zu werden, weil wenn sie nur 20% des Marktes haben, sprich mehrheitlich Männer, dann können sie mit Maßnahmen im Idealfall den Kundenstamm verfünffachen, weil sie sich die 80% auch noch holen. Also das ist ein bisschen ein anderer Zugang, aber ich glaube, das ist auch genau dieser Zugang, der schlussendlich zum Erfolg führt, weil das einfach eine Wirtschaftskraft ist, die besonders angesprochen werden muss. Aber nicht mit Frauenprodukten oder Rosa oder ich weiß nicht was, sondern mit Ideen, um dort wirklich zu punkten. Und andererseits schon von mir, von meiner Seite ein Appell an Frauen, auch Frauenorganisationen bei aller Liebe. Aber es ist teilweise extrem mühsam und tut mir auch echt weh, wenn dieses Thema Frau einfach schon so schwer und immer die Frauen und immer die Frauen, also ich selbst kann schon nicht mehr werden.
Okay, also das heißt, wenn ich versuche mich mal an so einer Klammer jetzt, also heute erstmal der Appell an alle Frauen, die uns gerade so zuhören, machen, ja, raus aus der Komfortzone, nicht jammern, stellt euch vor, es gäbe keine gläserne Decke, denn die gibt es tatsächlich nicht, sondern wirklich eben machen, tun, fordern. Und auf der anderen Seite jetzt der Appell vielleicht auch an die Organisation, Männer wie Frauen, Marketeers. Da gibt es diese riesengroße Zielgruppe, die teilweise nicht oder vielleicht mit etwas schrägen oder lustigen Einfällen bedient wird. Da wirklich dran zu gehen, zu gucken, zu hinterfragen und vor allen Dingen die Chancen, die sich da in der Zukunft auch auf den Märkten bieten, die auch wirklich anzugehen. Und wenn man dafür Hilfe braucht, dann ruft man wen an? Dich, klar.
Ne? Klar, erreicht man immer.
Pass auf, wie erreicht man dich denn, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte?
Du, die Welt der Eichhörn eröffnet sich auf jeden Fall über die Website mit www.die-eichhörn.com. Eichhörn mit AI. Da sind auch alle meine Kontaktdaten drauf. Ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn und Xing auch vertreten. Da versuche ich auch immer wieder interessante Themen zu posten. Also ich bin jetzt nicht die, die jeden Tag postet, weil ich ja auch viel Zeit für mich selber in Anspruch nehme und das auch genieße. Aber ich poste dann, wenn ich denke, ich habe auch etwas zu sagen und nicht nur um des Posts willen. Mhm. Und da auch gerne vorbeischauen, das ist mir schon ein Anliegen, mir auch Material bereitzustellen, wo sich auch andere dann auch bedienen dürfen.
Okay, super. Also das heißt, wer sich für die Themen interessiert, findet dich auf jeden Fall im Web, in den entsprechenden Social-Media-Kanälen und ja, alles klar.
Ich würde dann auch gerne per Telefon, per E-Mail, überhaupt kein Thema.
Super. Ja, liebe Ulrike, dann möchte ich an der Stelle dir ganz herzlich heute mal danken, dass du hier dabei warst.
Gerne.
Ich hoffe, dass wir beide so den einen oder anderen Impuls auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so mitgeben konnten oder durften.
Ja, es war eine weite Range, wie man so schön sagt.
Genau.
Wir haben viele Themen angetriggert. Wir könnten sicher noch 2 Stunden dazu plaudern. Aber die Zeit, glaube ich, mit einer halben Stunde ist gut und kompakt. Und wenn jemand etwas mehr wissen möchte, dann weiß er, wie er uns erreichen kann.
Genau, also das hast du super gesagt. Ich denke ansonsten auch Kommentare natürlich wie immer gerne in den verschiedenen Podcast-Portalen, also je nachdem, wo Sie uns hören, ob das jetzt iTunes, Spotify, Podigy oder auch bei mir auf der Webseite ist. Also wenn es was gibt zum Kommentieren, Fragen oder so, können wir versprechen, ne? Wenn da was kommt, natürlich melden wir uns entsprechend, überhaupt gar kein Thema. Und ansonsten, ja, würde ich mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung im Podcast-Portal freuen, wenn Ihnen diese Episode heute wieder gefallen hat. Schauen Sie auch gerne bei mir auf der Webseite www.claudia-hubrich.com vorbei oder bei mir auf der Facebook-Seite. Ich bin seit kurzem auch auf Instagram zu finden, freue mich auch da natürlich immer über einen Besuch. Und ja, Sie wissen ja schon, also wenn Sie jetzt außerhalb der Social-Media-Kanäle auch noch anderen Menschen von diesem Podcast erzählen, dann fände ich das natürlich richtig super. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Hubrich.
Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.